Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, dem PTA Heute Podcast. Ja, es sind noch wenige Tage bis zur Interfarm in Mannheim und es gibt noch Tickets zu gewinnen. Ja, 10x2 Tickets werden vom Deutschen Apothekerverlag verlost, das heißt, ihr könnt sogar eine Begleitung mitnehmen. Dafür muss man nur eine Frage beantworten und die lautet: Wer hält den Festvortrag auf der Interfarm 2024 in Mannheim? Wenn ihr die Lösung wisst, dann schickt ihr die per Mail mit Name und Adresse an onlineredaktion@ptaheute.de. Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung werden dann 10x2 Tickets für die Interfarm in Mannheim am 12. und 13. April 2024 verlost. Zeit ist nur noch bis morgen, also schnell sein. Ich sage jetzt erstmal Hallo an diesem 8. April und stelle mich kurz vor. Ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Digitalgesetze in Kraft getreten, was bedeutet das für Apotheken? Dann die Frage Gürtelrose nach Shingrix. Dann sprechen wir über die Endometriose, ob man da lieber Gestagene oder die Dreifachkombi verwenden sollte. Und letzte Frage, kann man mit Vitamin C das Immunsystem boostern? Auf geht's in eine neue Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende. Meins war relativ kurz, da ich am Samstag noch arbeiten war. Aber das war eigentlich ganz cool, denn es kamen echt viele spannende Kundenfragen und viele waren sehr dankbar, dass wir ihnen am Samstag auch nochmal helfen konnten in der Apotheke. Ob jetzt jemand dem Bundesgesundheitsministerium so dankbar für die zwei Gesetze der letzten Woche ist, wage ich mal zu bezweifeln. Liegt aber vielleicht auch daran, dass man davon noch gar nicht so viel gehört hat. Am 26. März, da traten das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das sogenannte Digitalgesetz, und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das GDNG, in Kraft. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht davon, dass man mit diesen Gesetzen und vielen weiteren Maßnahmen eine der modernsten medizinischen Digitalinfrastrukturen in Europa aufbaue. Kernelement des Digitalgesetzes ist die elektronische Patientenakte. Ab dem 15. Januar 2025 sind die Krankenkassen dann auch verpflichtet, jedem Versicherten, der nach vorheriger Information nicht innerhalb von 6 Wochen widersprochen hat, die EPA zur Verfügung zu stellen. Wenn es soweit ist, dann sind ÄrztInnen verpflichtet, einen elektronischen Medikationsplan zu erstellen, der dann von ÄrztInnen wie auch Apotheken zu aktualisieren ist, sofern der Patient dem nicht widersprochen hat. Für Privatversicherte können die PKV-Unternehmen ebenfalls eine widerspruchsbasierte EPA anbieten. Ebenfalls spannend für Apotheken könnte die assistierte Telemedizin werden. Freiwillig können Apotheken beispielsweise eine Beratung zu telemedizinischen Leistungen anbieten oder auch die Durchführung einfacher medizinischer Routineaufgaben, um eine ärztliche telemedizinische Untersuchung zu unterstützen. Ebenso können sie ihren KundInnen anbieten, ihnen bei der Wahrnehmung ihrer betroffenen Rechte rund um die EPA beiseite zu stehen. Dazu erhalten sie entsprechende Zugriffsmöglichkeiten auf EPA-Daten und können dann zum Beispiel auf Versichertenwunsch bestimmte Daten löschen. Aber ruhig Blut, diese Aufgaben sind noch nicht so richtig möglich, denn Deutscher Apothekerverband und GKV-Spitzenverband müssen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Verband der privaten Krankenversicherung die konkreten Inhalte der Maßnahmen noch festlegen. Dabei geht es dann insbesondere um die räumlichen und technischen Voraussetzungen der Apotheken und auch Vergütung und Abrechnung der Maßnahmen ist zu klären. Auch der gemeinsame Bundesausschuss ist einzubeziehen, um sicherzustellen, dass das Ganze auch evidenzbasiert ausgestaltet ist und am Ende ist die Vereinbarung noch dem Bundesgesundheitsministerium vorzulegen. Bis Ende März 2025 haben die Verhandlungspartner noch Zeit. Schaffen sie es bis dahin nicht, sich zu einigen, dann entscheidet die Schiedsstelle. Anders sieht es hingegen aus, wenn es um die Hilfe rund um die EPA geht. Die muss bereits mit Start der EPA, also Mitte Januar 2025, angeboten werden. Es gibt auch Neuerungen beim E-Rezept. Die Norm, die die elektronische Übermittlung und Verarbeitung vertragsärztlicher elektronischer Verordnungen regelt, wurde erweitert. Es gibt jetzt nicht nur diverse neue Startdaten für verschiedene E-Rezept-Typen. Es wird auch klargestellt, dass E-Rezept und der E-Rezept-Token dürfen nicht außerhalb der TI bereitgestellt und übermittelt werden. Ein paar Ausnahmen gibt es dennoch, zum Beispiel beim Austausch im Filialverbund, aber auch unter gewissen Bedingungen für Drittanbieter-Apps, die E-Rezepte direkt an Apotheken übermitteln. Dabei sind aber vor allem Datenschutzerfordernisse einzuhalten und es darf keine Bevorzugung bestimmter Apotheken oder Apothekengruppen geben. Auch eine Sanktion für E-Rezept unwillige Ärztinnen kamen dazu. Wer seiner Kassen- oder zahnärztlichen Vereinigung nicht bis zum 1. Mai nachweist, in der Lage zu sein, E-Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel auszustellen und zu übermitteln, dem wird die Vergütung pauschal um 1% gekürzt, bis dieser Nachweis erbracht worden ist. Krankenhäuser sind bis zum 1. Januar 2025 von dieser Regelung ausgenommen. Mit dem GDNG sollen darüber hinaus Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen werden. Dazu wird unter anderem eine dezentrale Gesundheitsdateninfrastruktur mit einer zentralen Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten aufgebaut. Krankenkassen ist es also künftig erlaubt, datengestützte Auswertungen vorzunehmen und ihre Versicherten auf die Ergebnisse dieser Auswertung hinzuweisen, wenn dies zum Beispiel der Erkennung von schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen dient, die durch die Arzneimitteltherapie entstehen können. Das wird von der Apothekerschaft tatsächlich scharf kritisiert. Das zur Digitalisierung. Kommen wir mal zu den Themen, die im Real Life passieren. In den letzten Jahren wurden vermehrt Fälle von Hautreaktionen nach einer Impfung mit dem Herpes-Zoster-Impfstoff Shingrix gemeldet. Einbildung, Zufall oder Nebenwirkung? Das schauen wir uns jetzt mal an. Im April 2020 rief das Paul-Ehrlich-Institut zur Teilnahme an einer Studie auf, in der geklärt werden sollte, ob es sich in den Fällen, die der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft seit August 2019 berichtet wurden, tatsächlich um die Reaktivierung des Varicella-Zoster-Virus als potenzielle Nebenwirkung von Shingrix handelt. Verantwortlich für Gürtelrose ist ein Herpesvirus. Ich habe es gerade schon gesagt, das Varicella-Zoster-Virus. Es führt bei Erstinfektionen zum Krankheitsbild der Windpocken, verbleibt danach jedoch ein Leben lang im Körper und kann bei Reaktivierung eine Gürtelrose auslösen. Somit ist Voraussetzung für einen Herpes-Zoster eine frühere Infektion mit Windpockenerregern. Am häufigsten trifft eine Gürtelrose immungeschwächte und ältere Menschen, aber auch immungesunde, jüngere Menschen können betroffen sein. Komplikationen einer Gürtelrose können sich als Post-Zoster-Neuralgie, also starke Nervenschmerzen, oder als Hirnhautentzündung äußern. Im Bulletin zur Arzneimittelsicherheit wurde jetzt über die Studie berichtet. Demnach besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Herpes-Zoster-Erkrankung. Es heißt darin, die Ergebnisse dieser Anwendungsbeobachtung deuten nicht auf einen kausalen, sondern lediglich einen zeitlichen Zusammenhang mit der Shingrix-Impfung hin. Aktuell sind keine Maßnahmen zur Minimierung des Risikos für Impfreaktionen nach Shingrix-Gabe erforderlich. Erste Symptome sollen in den ersten Wochen nach der ersten oder unmittelbar nach der zweiten Dosis von Shingrix aufgetreten sein, also zu einem Zeitpunkt, als der Impfschutz durch die Impfserie noch nicht vollständig war, heißt es im Bulletin. Die Herpes-Zoster-Impfung besteht aus 2 Impfdosen im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten. Und es ist so, Shingrix gilt als äußerst reaktogener Impfstoff. Deshalb soll bei der Impfung darauf hingewiesen werden, dass die Impfreaktionen nur von kurzer Dauer sind und die zweite Impfdosis sehr wichtig ist. Die Anwendungsbeobachtung hat laut den AutorInnen des Bulletins außerdem gezeigt, dass es schwierig ist, eine Gürtelrose ohne eine PCR-Untersuchung auf Varicella-Zoster-Virus von anderen Hauterscheinungen zu unterscheiden. In der Hälfte der Fälle sei die von den behandelnden ÄrztInnen gemeldete Herpes-Zoster- bzw. Varicella-Diagnose nämlich gar nicht bestätigt worden. Das Robert-Koch-Institut sieht das ein bisschen anders und sagt, dass Erkrankungen an Varizellen und Herpes-Zoster in der Regel durch ein typisches klinisches Bild gekennzeichnet sind. Eine spezifische Diagnostik sei somit nur in ausgewählten Fällen erforderlich. Typisch für Herpes-Zoster ist, dass die Hautläsionen durch Schmerzen und Missempfindungen begleitet werden. Da die meist schon einige Tage vor den Hauterscheinungen beginnen, kann aber auch die Schmerzsymptomatik zu Fehldiagnosen führen. Und da wir gerade bei Studien sind, dann würde ich gerne im nächsten Thema mal über den aktuellen Stand bei der Endometriose sprechen. Seit Oktober 23 darf die Fixkombination aus Relugolix, Estradiol und Noretisteronacetat bei Endometriose eingesetzt werden. Die Leitlinie rät derzeit aber gar nicht zu dieser Dreifachkombi, sondern zu Gestagenen als erste Wahl. Warum ist das jetzt so? Erklären wir erstmal die Grundlagen. Die Endometriose zählt zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Bei Endometriose beschränkt sich die Gebärmutterschleimhaut nicht lediglich auf die Gebärmutter, sondern die wächst auch an Stellen des Körpers, wo die gar nicht hingehört. Zum Beispiel im Beckenperitoneum, in den Eierstöcken und extragenital im Zwerchfellperitoneum. Auch in der Harnblase und im Rektosigmoid, das ist der vorletzte und letzte Teil des Dickdarms. Die vorherrschenden Symptome, das kann man sich jetzt wahrscheinlich denken, sind dann Schmerzen und auch eine eingeschränkte Fruchtbarkeit. An Endometriose erkranken nahezu ausschließlich Frauen im gebärfähigen Alter. Häufige Einflussfaktoren sind eine Zyklusdauer von maximal 27 Tagen, die Dauer der Blutung, die Anzahl der Schwangerschaften und Fehlgeburten. Eine kausale Therapie, die Endometriose ursächlich behandelt und heilt, existiert leider nicht. Die Basis einer Behandlung von Endometriose umfasst operative Maßnahmen und eine medikamentöse bzw. hormonelle Therapie. Therapeutisches Ziel einer hormonellen Behandlung ist die Amenorrhoe, also die Blutungsfreiheit, und damit ist die Therapie als Langzeitbehandlung ausgelegt. Bei der hormonellen Therapie gilt als derzeitige symptomatische Erstlinienbehandlung die Gabe eines Gestagens. Einzig zugelassenes Gestagen in Deutschland ist dafür die Enogest. Daneben setzen ÄrztInnen off-label auch andere Gestagene und kombinierte Estrogen-Gestagen-Präparate ein. Und als Zweitlinienbehandlung kommen GnRH-Analoga zum Einsatz. Steht für Gonadotropin-Releasing-Hormon. Das sind Arzneimittel, die wie das Gonadotropin-Releasing-Hormon wirken, logischerweise. Diese Wirkstoffe verhindern, dass die Hypophyse das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon freisetzt. In der Folge sinken die Östrogenspiegel und das ist erwünscht, weil Östrogene eine maßgebliche Rolle im Krankheitsgeschehen von Endometriose spielen. Hinsichtlich der Wirksamkeit auf Dysmenorrhoe und Unterbauchschmerzen sind die Enogest und GnRH-Analoga gleich effektiv. Die GnRH-Analoga sind zwar sehr effektiv, haben aber ein paar Nebenwirkungen, die wirklich niemand will, zum Beispiel Osteoporose und klimakterische Beschwerden. Deswegen eignen sie sich auch nicht als Erstlinientherapeutika und Endometriose-PatientInnen dürfen sie maximal 3 bis 6 Monate anwenden. Da gibt es aber noch die Möglichkeit einer sogenannten Add-Back-Therapie. Dadurch kann die Therapiedauer verlängert werden. Dabei werden die GnRH-Analoga um eine Östrogen-Gestagen-Kombination ergänzt. Damit sollen die Folgen des Östrogenmangels reduziert werden, ohne die Effektivität der GnRH-Analoga zu beeinträchtigen. Und dann ist nämlich so eine GnRH-Analoga-Therapiedauer sogar bis zu 12 Monate möglich. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zu blockieren mit einem GnRH-Rezeptorblocker. Relugolix heißt der in der EU zugelassene Wirkstoff. Riego heißt das Fertigarzneimittel und das kombiniert Estradiol und Noetisteron mit Relugolix und fängt die estrogenmangelbedingten Nebenwirkungen ab. Riego ist kein neues Präparat, allerdings durften vor Oktober 23 ÄrztInnen Riego lediglich bei Uterusmyomen verordnen. Der Vorteil soll im Vergleich zu GnRH-Analoga sein, dass die Wirkung bei Relugolix schneller einsetzt, weil Relugolix den Rezeptor direkt hemmt und sich das Hormonsystem bei Absetzen auch wieder schneller erholt, als es bei den GnRH-Analoga der Fall ist. Bei denen kommt es nämlich erst nach rund 4 Wochen zu einer Herunterregulation dieser Rezeptoren und die müssen natürlich beim Absetzen auch wieder hochreguliert werden. Das kann für Frauen mit Kinderwunsch durchaus relevant sein. Die deutsche Leitlinie berücksichtigt Riego und damit Relugolix bei Endometriose noch nicht. Allerdings erschien diese Leitlinie 2018 und wie bereits gesagt, Riego erhielt erst 2023 die Zulassung für Endometriose in der EU. Ja, nach dem AX-Bereich wenden wir uns doch im letzten Thema noch dem OTC-Bereich zu, wobei es den folgenden Stoff sogar in der Drogerie gibt und ich würde sagen, von allen Vitaminen hat er das beste Marketing gehabt. Ascorbinsäure bzw. Vitamin C. Und das Marketing war so gut, dass Vitamin C sogar einen eigenen Tag hat. Der 4. April ist der Vitamin C Day. Der Aktionstag geht auf den US-amerikanischen Biochemiker Charles Glenn King zu. Der isolierte erstmals Vitamin C aus Zitronensaft. Die Isolierung von Vitamin C ist ein großer Fortschritt in der medizinischen Bekämpfung von Mangelernährung und vor allem von Skorbut. Und jeder von uns weiß, wenn du deinem Immunsystem was Gutes tun willst, dann musst du unbedingt Vitamin C nehmen. Aber stimmt das überhaupt? Ja, der Ernährungsexperte Professor Martin Smolich, der vergleicht ein gut ausbalanciertes Immunsystem mit einem betankten Auto. Solange ausreichend Benzin im Tank ist, fährt das Auto. Es fährt nicht schneller oder besser, wenn man mehr Benzin hineinfüllt. Und im menschlichen Körper gibt es bei normaler Ernährung so gut wie nie die Situation, dass der Vitamin C-Tank völlig leer ist. Aktuelle Studien gibt es viele zu dem Thema, aber keine kommt zu dem Schluss, dass an dem Hype wirklich was dran ist. Der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert sagt, dass nach heutigen Erkenntnissen Immunsystem und Psyche in Wechselwirkung miteinander stehen. Allein die Bedeutung, die wir einem Produkt zuschreiben, also der Einnahme von Vitamin C bei Erkältung, erzeugt so viel Kraft und Sinn, dass der Organismus eine gewaltige Wirkung erfährt. Das im Körper erzeugte Gefühl der Unterstützung stärkt das Immunsystem und die Wirksamkeit der Killerzellen. Das erklärt möglicherweise, warum Vitamin C so eine Erfolgsstory hat. Und auch wenn die Wirkung von Vitamin C bei Erkältungskrankheiten nicht wissenschaftlich belegt ist, kann die Einnahme durchaus helfen. Ein Boostern des Immunsystems ist im Sinne einer Impfung zwar nicht möglich, ein Wohlfühleffekt ist aber durchaus vorstellbar. Einen weltweit gültigen Referenzwert für die Zufuhr von Vitamin C bei Menschen gibt es nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Zufuhr von 95 bis 110 Milligramm. Schwangere ab dem vierten Monat und Stillende sollten 105 bzw. 125 Milligramm Vitamin C pro Tag aufnehmen. Und rauchende Personen. Die männlichen sollten 135 Milligramm und die Frauen 155 Milligramm zu sich nehmen. Die Weltgesundheitsorganisation hält die tägliche Aufnahme von 45 Milligramm für ausreichend, weil diese Dosierung die klassische Vitamin-C-Mangelerkrankung Skorbut verhindert. Und das amerikanische Institute of Medicine empfiehlt sogar 200 Milligramm pro Tag, sowohl für Frauen als auch für Männer. Das zeigt, nicht nur wissenschaftliche Messzahlen spielen eine Rolle, sondern auch kulturelle Bedürfnisse. In der Apotheke kann sich also nach dem Wunsch eines Kunden nach Vitamin C auch eine Beratung zu gesunder Lebensweise anschließen. Und apropos Apotheke, da werde ich jetzt gleich hingehen. Die Folge ist nämlich schon vorbei. Ich wünsche euch allen eine zauberhafte Woche und freue mich auf alle, die ich in Mannheim sehen werde. Und alle, die in der Apotheke die Stellung halten, danke euch dafür. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dahin, gehabt euch wohl.